Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler herzlich willkommen und mit Kultur in Kino, Theater, auf der Freilichtbühne, im Museum und im Stadtraum. Wir besuchen die Bad Hersfelder Festspiele, wo Tatortkommissar Ritchie Müller in Victor Hugos Notre Dame zu sehen ist, das Kunstpalais in Erlangen, in dem das Operndorf Afrika zu Gast ist, die polnische Stadt Poznan, in der die Pushbacks an den europäischen Außengrenzen künstlerisch thematisiert werden, und wir sehen auf eine Filmdoku über Elfriede Jelinek. Zuerst aber das Deutsche Theater in Berlin. Dort inszeniert René Polisch, der seit einem Jahr Intendant der Berliner Volksbühne ist, ein Stück mit Sophie Reuss in der Hauptrolle. Das ist schon mal ein Garant für Aufmerksamkeit. Und während Polisch als Intendant stark in der Kritik steht, traut man ihm als Regisseur eigentlich alles zu. Alles will er allerdings gar nicht, nur gute Unterhaltung. Zum Saisonabschluss etwas Leichtes. Liebe einfach außerirdisch heißt das Stück und der Titel täuscht nicht. Barbara Behrendt berichtet.
Ein prototypischer Polish-Abend, weil es Trash, schlüpfrige Witze und Slavoj Žižek zu einem intellektuellen Diskurs-Boulevard zu verbinden. Einen Polish hingegen, der derart deutlich auf Komödie zielt, hat man lange nicht gesehen. Dieses Science-Fiction-Drama über Sex mit Aliens ist vor allem eins, eine große Gaudi. Auf der Bühne ein gigantisch aufragendes Gebäude, Elfenbeinturm des Wissenschaftlers und Phallus-Symbol. Auf der Balustrade zünden sich Sophie Reuss und Tristan Pütter die Zigaretten an und sinnieren über die Wahrscheinlichkeit von Sex.
Oh Doktor, warum haben wir das nicht schon viel früher gemacht? Warum haben wir es nicht schon die ganze Zeit gemacht?
Aber wir kennen uns doch erst seit 30 Minuten.
Na eben, 30 Minuten! Verschwendet! Alles deutet darauf hin, dass wir es getan haben.
Und auf der anderen Seite könnte das alles auch bedeuten, dass gar nichts passiert ist.
Gar nichts? Die schönsten 30 Sekunden meines Lebens? Gar nichts?
So flach ist mitunter das Witzniveau. Doch eine Sophie Reuss in Topform kann eben selbst das mit Nonchalance vortragen, bis es komisch wird. Für postdramatische Verhältnisse geht es hier auch recht stringent zu. Klar gezeichnete Figuren arbeiten sich an einem simplen Plot und an einem Thema ab. Sex und die Anziehung zwischen den Geschlechtern. Zur Selbstbestätigung wirft Sophie Reuss einen Blick in den Handspiegel.
Sieh dich an! Du siehst hinreißend aus! Mein Selbstbewusstsein hängt nicht davon ab, was andere von mir denken, sondern allein davon, wie ich aussehe.
Die Geschichte ist der 80er-Jahre-Filmkomödie Meine Stiefmutter ist ein Alien nachempfunden und geht so. Ein Wissenschaftler, gespielt von Tristan Pütter, sendet ein Radarsignal in eine ferne Galaxie. Dort wird eine hochentwickelte Spezies auf die Erde aufmerksam und schickt einen Gesandten, um die Menschen auszukundschaften. Im Film spielt Kim Basinger diesen Alien, beziehungsweise den Körper, den der Alien auf der Erde annimmt. Auf der Bühne geben die junge Kotbong Yang, die eher Stichwortgeberin bleibt, und Sophie Reuss die Außerirdische. Völlig overdressed in Glitzerkleidchen, weil der Reiseführer das so vorgegeben hat. Als Sondergesandte und Wissenschaftler aufeinandertreffen, kochen bei der Alien-Frau Nina die Hormone über. Ein irres Spiel um Anziehung und Eroberung beginnt, da dieser Dr. Albright überfordert und gleichzeitig fasziniert ist von der Frau, die ihm so schamlos an die Wäsche geht und sich von Tierdokus das Küssen abzuschauen versucht. Der Abend nimmt unsere verrückten Gepflogenheiten im Balzverhalten aufs Korn. Die berühmte Einladung zur Tasse Kaffee etwa, die hier als phasmatischer Schirm definiert wird, der das Traumatische aus dem Sexualakt filtert.
Darf ich Ihnen vielleicht einen Kaffee anbieten?
Hör mal, ich hab dir doch gesagt, jemandem einen Kaffee anzubieten bedeutet, dass du Sex haben willst.
Sex? Was ist das?
Oh, Entschuldigung, habe ich gerade Sex gesagt?
Die Inszenierung schaut von außen auf all die sonderbaren Dinge, die wir Menschen völlig normal finden. Neben orgiastischem Tortengenuss und Bauarbeiter-Softporno wäre bei diesem Thema angesichts der noch viel größeren Verrücktheiten auf unserem Planeten allerdings mehr drin gewesen. Mit Blick auf die verheerende Spielzeitbilanz der Volksbühne muss man sagen, Polisch erweist sich schlichtweg als besserer Autor und Regisseur, denn als Intendant. Vor allem, wenn Sophie Reuss auf der Bühne steht. Der Grund, weshalb Polisch überhaupt am Deutschen Theater arbeitet. Die Inszenierung ist kein großer Coup, aber ein pointierter, komischer, gute Laune-Abend für zwei Schauspielstars. Perfekt für den Spielzeitabschluss. Und das muss man auch erstmal hinkriegen.
Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich Sie jetzt küsse?
Wird es denn sehr wehtun?
Nicht auf die Art, wie ich es tue.
einfach außerirdisch. René Polisch inszeniert am Deutschen Theater Berlin. Vor über 10 Jahren hat Christoph Schlingensief das Operndorf Afrika in Burkina Faso gegründet. Ein Ort für internationale kulturelle Begegnungen, der mit seiner Lage in Afrika gleich auch die Blickrichtung wechselt und uns Afrika anders vorstellt als die Stereotype von der hilfsbedürftigen Dritten Welt. Ganz früh hat Schlingensief damit einen postkolonialen Diskurs angestoßen, der heute zum Alltag von Feuilletons und Hochschulen und auch der Kunst gehört. Und der genau wie das Konzept gegenseitigen Lernens zur Idee der Documenta 15 gehört, bei der sich zeigt, dass gegenseitiges Kennenlernen auch erstmal Konflikte zur Folge haben kann, wenn Tabus missachtet werden und Kulturen unterschiedliche Werte haben. Von morgen an ist das Operndorf Afrika für 2 Wochen zu Gast in Deutschland im Kunstpalais Erlangen. Long Distance Call heißt das Festival und ich habe vor der Sendung mit Aino Labarenz darüber gesprochen. Sie ist die Witwe Christoph Schlingensiefs, selbst Bühnenbildnerin und Vorsitzende der Stiftung Operndorf. Ich habe sie gefragt, was denn in Erlangen zu sehen sein wird.
Long Distance Call ist eine Ausstellung von 4 Künstlern, die 2020 im Operndorf Afrika waren, zeitgleich. Wir machen ja seit 2015 immer ein Residenzprogramm. Der Gedanke dahinter ist, dass sich Künstler aus dem afrikanischen Raum und nicht-afrikanischen Raum vor Ort im Operndorf treffen und miteinander quasi in den Austausch alleine durch den Aufenthalt gehen können, aber nicht müssen. Also es geht nicht darum, dass die Künstler jetzt unbedingt eine Arbeit zusammen kreieren, sondern es geht um einen Diskurs beziehungsweise um eine Begegnung. Und dann gibt es im Prinzip immer den Teil 2 sozusagen, also so nenne ich das jetzt. Und das ist jetzt die Ausstellung im Kunstpalais in Erlangen. Es sind einzelne Räume, wo die Künstler ihre Arbeiten vorstellen. Zum Beispiel hat eine Künstlerin, die grafisch arbeitet, hat in einem Stadtraum so eine Art Fahnen kreiert, die dort hängen. Also der Gedanke der Ausstellung ist nicht nur, dass die Künstler ihre Arbeit in dem Raum oder in den Räumen des Kunstpalais vorstellen, sondern auch rausgehen. Das heißt, dass die Ausstellung eben auch, wir haben einen Performance-Künstler, Taiwo zum Beispiel, der dann auch Performances macht, Künstler mitgebracht hat, Musiker mitgebracht hat. Das heißt, unsere Ausstellung jetzt hier, diese 2 Wochen, ist fast mehr so eine Art von Festival. Keine Ausstellung, die quasi statisch ist, sondern wirklich auch der Versuch, wie man sich miteinander begegnen kann.
Ja, Performances haben Sie angesprochen, auch im Stadtraum Gespräche soll es auch geben und Workshops, um genau. Die Bevölkerung Erlangs oder wer auch immer dahin kommt, mit einzubeziehen in die künstlerische Arbeit?
Ja, genau. Also auch das ist, also der Gedanke des Operndorfes, also nicht nur in Form der Residenz vor Ort im Operndorf, sondern auch danach ist ein Austausch. Und für mich beziehungsweise für das Team Operndorf war es auch total interessant zu schauen, als wir 2015 die Residenzen begonnen haben, was ist das, um auf so einen Kerngedanken auch von Christoph Schlingensief zurückzukommen, was ist das, was es zum Beispiel das Operndorf mehr unterscheiden könnte zu einem klassischen Entwicklungshilfeprojekt. Also wir haben ja angefangen 2010 zu bauen mit der Grundschule, dann 2014 die Krankenstation eröffnet und dann war es aber eben wichtig, dass man schaut, unabhängig davon, dass wir natürlich auch in diesen Bereichen Kunst integriert haben, also in der Schule zum Beispiel. Aber für uns war eben auch der Gedanke wichtig, wie geht man den Schritt raus und wie geht man den Schritt weiter. Und deswegen ist es in der Ausstellung hier in Erlangen so wichtig, dass man nicht nur Künstler vorstellt, sondern dass man in eine Interaktion auch durchaus kommen kann, wenn man möchte, beziehungsweise dort auch wirklich die Künstler vorstellt, im direkten Zugang in der Arbeit, was sie machen.
Was werden das für Performances zum Beispiel sein? Also wie sehen die aus? Was passiert da?
Also es ist natürlich sehr über den Körper, über den Tanz. Also es sind auch Musiker dabei, die mit Taiwo arbeiten, die auch extra gekommen sind. Die Künstler haben eine Art und Weise in ihrer Kunst, auch wenn das sehr verschiedene Richtungen, Performance, bildende Kunst, Grafik,
Lyrikerin ist auch dabei. Ja. Mhm.
Genau, eine Lyrikerin, also über Text. Alle 4 beschäftigen sich mit Geschichte, mit Erinnerungen, mit Form von Erzählen, also wie man erzählt über den Körper, über Musik, über Material, auch Verlust von Material. Also zum Beispiel bei Anja finde ich das wahnsinnig spannend, wie sie sich damit auseinandersetzt, dass jetzt ihre Fotografien oder Gedichte, aber eben auch eine Stoffinstallation, die sie macht, dass sie versucht, sich auseinanderzusetzen mit einer Form von Erinnerungskultur, der Verlust von traditioneller handwerklichen Arbeit in solchen Ländern. Und das fließt natürlich alles auch ein in deren Arbeiten direkt.
So. Das klingt niedrigschwellig, also als könnte man einfach mitmachen und teilhaben und mal sehen, was man davon mitnimmt. Welche Erfahrungen haben Sie grundsätzlich auf diesem Gebiet? Anlässlich der Documenta ist das Thema voneinander lernen und aufeinander zugehen ja gerade wieder ein sehr aktuelles, samt der Schwierigkeiten, erstmal das Lernen voneinander überhaupt zu lernen. Wie sind Ihre Erfahrungen? Wann kann das gelingen?
Also das Operndorf Afrika beschäftigt sich ja natürlich genau mit dieser Frage seit Beginn. Und es fängt alleine damit an, wenn man als weißer Mann wie Christoph Schlingensief nach Burkina Faso geht und dort was kreiert, wie man das macht. Also das Bewusstsein, gerade eben als weißer Mann in einem afrikanischen Land sich zu bewegen. Dieses Voneinanderlernen bedeutet aber auch erstmal, dass ich für mich gesprochen in Burkina Faso auch zu Gast bin. Und das bedeutet für mich, dort gibt es Normen, Werte, Regeln, die ich erstmal kennenlerne und begreife und versuche auch zu verstehen. Für mich voneinanderlernen bedeutet erstmal zu versuchen, zumindest seine Position zu hinterfragen, zu verlassen. Und das ist am wichtigsten für mich eigentlich erstmal zuzuhören. Und ich glaube, das Voneinanderlernen oder der Diskurs, der braucht eine Zeit, bis der dann überhaupt erst anfangen kann. Wenn alle auf bestimmten Positionen einfach nur beharren, dann findet auch keine Diskussion statt.
Aino Laberenz über Long Distance Call, das Operndorf Afrika aus Burkina Faso, ist zu Gast im Kunstpalais in Erlangen. Gegenseitiges Lernen nicht ausgeschlossen. Das Filmfest München endet heute. Vorgestellt wurde dort auch ein neuer Dokumentarfilm über Elfriede Jelinek. Die ist die erste Literaturnobelpreisträgerin Österreichs und, wie das in Österreich wohl nicht anders sein kann, ebenso berühmt wie umstritten. Die Filmemacherin Claudia Müller hat für ihren Film Bildmaterial aus dem Archiv mit Texten und O-Tönen von Elfriede Jelinek kombiniert. So begegnen sich darin Biografie und künstlerisches Schaffen. Die Sprache von der Leine lassen heißt der Film, den Julia Haungs gesehen hat.
Von der Leine gelassen ist in dieser Doku nicht nur die Sprache Elfriede Jelineks. Auch die Bilder entfalten einen freien, assoziativen Strom, der den Film trägt und ihm eine experimentelle Anmutung verleiht. Das Gesagte wird selten eins zu eins bebildert. Stattdessen wirkt die Montage mal wie eine eigene Kommentarebene, mal geben lange Kamerafahrten über Landschaften oder Gebäude den Texten den Rahmen, in dem sie umso stärker wirken können. Regisseurin Claudia Müller nähert sich dem breit gefächerten und facettenreichen Werk Jelineks über ihr Leben. Für die Doku hat sie Texte und Interviews aus 50 Jahren zusammengetragen.
Ich habe überhaupt das Gefühl, dass ich seit meiner Kindheit eigentlich nichts mehr erlebt habe oder nichts, was irgendwie von Bedeutung wäre. Ich glaube, dass überhaupt der Künstler in der Kindheit so viel an Frustrationen und Leid auftankt, dass es dann für den Rest seines Lebens reicht.
Die Doku taucht ein in Jelineks Kindheit in Wien, die geprägt ist von einer strengen katholischen Klosterschule, einem psychisch schwer kranken Vater und einer dominanten Mutter. Diese will aus der einzigen Tochter ein musikalisches Wunderkind machen. Freunde oder Freizeit haben in diesem Leben keinen Platz.
In Straßenbahnen hineingezerrt wird sie vom Gewicht von Musikinstrumenten, die ihr vorne und hinten vom Leib baumeln, dazu die prall gefüllten Notentaschen. Sie schlägt ihre Streich- und Blasinstrumente und die schweren Notenhefte den Leuten in die Rücken und Vorderfronten hinein.
Zur Literatur kommt Jelinek nach eigenen Worten, weil es die einzige Gattung gewesen sei, die Mutter nicht gefördert habe. Schon ihre frühen Texte greifen Themen wie Sexismus und die Unterdrückung der Frau auf. Später beschäftigt sie sich intensiv mit der Nichtaufarbeitung der NS-Vergangenheit in Österreich. Ein Thema, das ihr in der Heimat endgültig den Ruf einbringt, eine Nestbeschmutzerin zu sein. Ihre krasse und gleichzeitig künstlerisch anspruchsvolle Sprache provoziert. Zum Beispiel ihr Roman Lust von 1989, in dem sie das Zusammenspiel von Sexualität und Gewalt schildert und gleichzeitig die männlich-pornografische Sprache auseinandernimmt.
Er wirft ihr Vorderteil in die Badewanne und spreizt als Geschäftsführer dieses Lokals und ähnlicher Lokale ihr Hinterzimmer. Bald wird er sich schreiend erleichtert haben, dieses riesige Pferd, das seinen Karren mit verdrehten Augen und Gischtflocken am Gebiss in den Dreck zerrt.
Den Literaturnobelpreis erhielt Jelinek 2004 laut Jurybegründung für den musikalischen Fluss von Stimmen und Gegenstimmen in ihrem Werk. Die Doku, die Sprache von der Leine lassen, greift dieses Prinzip auf, lässt Widersprüche zu und gibt Jelineks Texten viel Raum, sich zu entfalten, im Fluss zu bleiben. Mithilfe hochkarätiger Rezitatorinnen und vieler Jelinek-Interviews entsteht dabei das Bild einer Autorin, die längst nicht so unzugänglich ist, wie es manche ihrer Texte vielleicht erwarten lassen. In einem Gespräch mit Marlene Strerowitz hat Jelinek einmal gesagt, im Grunde interessierten sich nur Dissertantinnen der Frauenforschung ernsthaft für ihr Werk. Dieser Film macht auch allen anderen Lust, die Texte Elfriede Jelineks für sich zu entdecken.
Und er heißt Die Sprache von der Leine lassen, ein Film über Elfriede Jelinek von Claudia Müller. In der Ruine der Klosterkirche von Bad Hersfeld hat gestern die 71. Ausgabe der Bad Hersfelder Festspiele begonnen. Mit rotem Teppich und feierlicher Eröffnung im Park rund um die Ruine der Klosterkirche. In der wird gespielt und in diesem Jahr ist sie zur Eröffnung erstmal Platzhalterin für eine viel berühmtere Ruine. Die Kathedrale Notre-Dame in Paris nämlich, die nach dem Brand vor 3 Jahren noch immer restauriert wird. Dort spielt bekanntlich Notre-Dame, der Roman von Victor Hugo, der in der Verfilmung als Glöckner von Notre-Dame den meisten wohl bekannt sein dürfte. In Bad Hersfeld wurde er nun für die Bühne bearbeitet. Das Bühnenbild ergab sich dabei beinahe von selbst. Michael Lages berichtet.
Auch wer eigentlich gar nicht so gern achtet auf die gesellschaftspolitische und historische Correctness auf der Theaterbühne, wird hier aus dem Staunen nicht herauskommen. Denn vollkommen unreflektiert erzählt Jörn Hinke, Intendant der Festspiele in Bad Hersfeld, in der Inszenierung der romantischen Legende von Quasimodo, dem gespensterhaft verunstalteten Glöckner von Notre-Dame, auch die schauerlichen Vorurteile um die verführerische Straßentänzerin Esmeralda mit, die in Paris des späten 15. Jahrhunderts dem unsteten Volk der Zigeuner zugeordnet wird und als Ägypterin verschrien ist. Im Programm wird dazu der Gypsy-Begriff hergeleitet vom Land am Nil. In aller Absurdität, von dort kämen die unerwünschten Fremden direkt über Polen nach Paris und machten sich an den heimischen Kindern zu schaffen.
Eine Nachbarin hatte gesehen, wie 2 Zigeunerinnen mit irgendwas in den Armen bei der Chantefleurie einbrachen und danach hastig entflohen.
All das wäre natürlich nur folkloristischer Blödsinn, geschuldet dem unaufgeklärten Geist der Zeit und also vielleicht nur halb so schlimm. Weil aber nicht mal die Szenen bearbeitet sind, die die allerältesten und fundamental rassistischen Schauergeschichten von Kindsraub und schlimmeren Vorwürfen beglaubigen, muss sich das Team um Jörn Hinkel schon fragen lassen, wie es mit so einer Arbeit die hehren humanistisch-demokratischen Begrüßungsworte rechtfertigen will, mit denen die 71. Ausgabe des ruhm- und traditionsreichen Festivals natürlich auch begonnen hat. Kurz, Notre-Dame, das Stück zum Start, suhlt sich zeitweilig geradezu in den uralten und, so heißt es natürlich im Programmheft, haarsträubenden Mustern des historischen Antiziganismus. Schon das sieht nicht gut aus. Auch darüber hinaus allerdings tut sich das Hersfelder Team enorm schwer mit dem historischen Roman. Hinkel und Dramaturg Tilman Rabke versuchen sich in einer Art Gleichgewicht zwischen Spielen und Erzählen. Teile des vielköpfigen Ensembles haben oft die Geschichte erzählerisch in Schwung zu halten, bis die Fabel im jeweils nächsten szenischen Raum angekommen ist und dabei die zentralen Figuren neu mischt. Quasimodo, den Glöckner, und Esmeralda, die Zigeunerin, die alle Männer verzaubert, das Leben aber mit einer Schwester teilt, die allen als Ziege erscheint. Erst dann kommt der aktuelle Star des Notre-Dame-Personals ins Spiel, Richie Müller, sonst überwiegend Tatortkommissar in Stuttgart, als Claude Frollo, finsterer Dompropst der Kirche, entflammt in Liebe zur schönen Esmeralda und zum Äußersten bereit, um sie zu gewinnen. Erfolglos.
Eine Frau lieben, Priester sein, gehasst werden, sehen müssen, wie dieser Körper dieser Busen, dieses Fleisch unter den Küssen eines anderen erzittert und errötet. Das sind die wahren Flammen des Fegefeuers.
Frau Loswan gibt keine Ruhe. Die schöne junge Frau wird hingerichtet. Der Glöckner stürzt den Oberintriganten vom Turm der Kirche in den Tod. Wer es ernsthaft aufnehmen wollte mit dem Reichtum dieses Romans, müsste ihn auch in den Reichtum eines klugen Theaterstoffes zwingen. Der Text in Bad Hersfeld allerdings ist sehr arm. Er, nicht die fatale Historizität der Zigeunerproblematik, ist das ärgste Problem des Abends. Nur den Windungen und Wendungen der verschachtelten Fabel will und kann er auf der Spur bleiben. Damit ist er und ist die Regie vollauf beschäftigt. Keiner der Figuren aber kommt er wirklich nahe. Niemandem gibt er wirklich Tiefe und Profil. Und nur der einzigartige Ort in Bad Hersfeld ermöglicht ein bisschen Magie. Mit neuer Mapping-Technologie aus dem Computer lassen sich Bilder von Außen- und Innenräumen der historischen Pariser Kathedrale auf das Hersfelder Ruinengemäuer projizieren. Verschiebbare Kulissentürme markieren den wuchtigen mittelalterlichen Kirchenbau. Der vielbewährte Jens Kilian ist ja mittlerweile Spezialist für den riesigen Hersfelder Bühnenraum. Wäre hier etwas zu retten gewesen? Kaum. Anders als im Vorjahr mit dem Club der Toten Dichter sowie dem Goethe-Musical sind die Bad Hersfelder Festspiele jetzt erstmal krachend gescheitert an der eigenen Ambition und an einem über die Zeiten hinweg bedeutenden Roman.
Victor Hugos Notre Dame mit Richie Müller bei den Bad Hersfelder Festspielen, gesehen von Michael Lages. Gerade hat Polen eine 180 Kilometer lange Grenzmauer zu Belarus festgestellt, fertiggestellt natürlich. Die Grenzübertritte sollen dadurch künftig verhindert werden. Pro Asyl kritisiert diese Aufrüstung an den europäischen Grenzen, die sei nämlich auch eine Gefahr für Asylsuchende. Seit September letzten Jahres, sagt Pro Asyl, seien mindestens 21 Menschen an der Grenze zwischen Polen und Belarus ums Leben gekommen. Die polnische Installationskünstlerin Johanna Rajkowska kritisiert die Praxis an den Grenzen mit künstlerischen Mitteln. Im westpolnischen Poznan hat sie eine gewundene, unüberwindliche Betonmauer installiert. Aus großer Höhe betrachtet erkennt man, dass sie lapidar das Wort Sorry in den Stadtraum schreibt. Martin Sander war in Poznan.
Fünf labyrinthisch verschränkte Elemente einer 3 Meter hohen, fein geschliffenen Betonmauer stehen am Rondo Caponiera im Zentrum der westpolnischen Metropole Poznan. Hier hat die international bekannte polnische Bildhauerin, Zeichnerin und Installationskünstlerin Joanna Rajkowska ihr neuestes Werk im öffentlichen Raum aufgestellt. Zur Abwehr von Mauerbezwingern stecken oben jede Menge Glasscherben im Beton. Doch erst wenn man aus einem der umliegenden Hochhäuser auf die Mauer herabschaut, sieht man, dass die Elemente ein Wort bilden. Sorry.
Sorry, das ist so eine Erkennungsmarke, eine Währung, mit der man sich seine Ruhe erkaufen kann, wenn eine Konfrontation droht. Dann taucht das Wort Sorry auf. Mit Sorry stellt man sich nicht den Problemen, um die es eigentlich geht. Man kehrt die Dinge unter den Teppich. Man versucht um jeden Preis eine labile Sicherheit und das eigene Wohlgefühl zu bewahren.
Erklärt Joanna Rajkowska. Sie hat an der Akademie der Künste in Krakau studiert, zeitweilig in Berlin gelebt und zumal vor und während des Brexits viel Zeit in Großbritannien verbracht.
Mein Projekt soll dazu führen, dass wir die Reaktionen der Körper von Betroffenen nachempfinden können. Die Mauer ist so hoch, dass man sie nicht überspringen kann. Und wenn man es tut, verletzt man sich. Das ist die Sicht von unten. Aber es gibt auch eine Sicht von oben, aus dem Flugzeug, das über uns hinwegfliegt, oder aus der Drohne oder dem Hochhaus. Diese Sicht ist die Sicht von Machthabern.
Da lautet die Botschaft dann eben Sorry, aber wir können euch Flüchtlinge nicht hineinlassen. Pushbacks, also das Zurückdrängen von Flüchtlingen gegen geltendes Asylrecht, ist in vielen EU-Ländern üblich, auch in Polen. Doch dort ist die Haltung gegenüber Flüchtlingen in jüngster Zeit ambivalent. Seit Ende Februar hat Polen Millionen von ukrainischen Kriegsflüchtlingen aufgenommen. Zuvor hatte die nationalkonservative Regierung, und zwar mit Billigung der EU, begonnen, einen Stahlzaun auf Betonfundament an der belarussischen Grenze zu installieren, um Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und anderen Weltgegenden fernzuhalten. Dieser Zaun spaltet Polen. Viele Bürger sind dafür. Viele protestieren und engagieren sich in der Flüchtlingshilfe. Monika Branicka, die Kuratorin von Joanna Rajkowskas Mauerinstallation.
Das Projekt ist eigentlich über einen Doppelmoral. Also natürlich auf einer Seite, wir öffnen unsere Herzen und unsere Grenze den Ukrainer gegenüber, aber nur den. Selbst andere Personen, die aus der Ukraine ausreisen wollen, die aber andere Hautfarbe haben oder andere Nationalität, da gibt es schon richtig große Probleme.
Joanna Rajkowskas Sorry-Mauer entblößt aber auch das Doppelgesicht der EU in der Flüchtlingspolitik, findet der Warschauer Kulturwissenschaftler Jan Sowa.
Wir waren daran gewöhnt, dass sich die EU gegen die Exzesse unserer Rechtspopulisten wendet. Hier hat sich herausgestellt, dass sie bei der Flüchtlingsabwehr mit unserer Regierung übereinstimmt. Die EU hat sich von ihrer düsteren Seite gezeigt.
Im liberalen westpolnischen Poznan kam die Mauerinstallation gut an. Auch die Stadt steuerte ein Grußwort zur Eröffnung bei. Gleichwohl ist in Polen die Lage für gesellschaftskritische Künstler nach 7 Jahren nationalkonservativer PiS-Regierung insgesamt alles andere als rosig.
Viele kritische Künstler sagen uns, sie haben keine Chance mehr, aus irgendwelchen öffentlichen Haushalten finanziert zu werden. Deshalb kommen sie zu uns, zum privaten Kunstsektor. Hier gibt es dann Raum für Sie,
sagt Karolina Koziolek von Vox Artis, einer privaten Stiftung, die Joanna Rajkowskas Vorhaben umgesetzt hat. Im Sommer soll die Sorry-Mauer nun in Poznan stehen. Die nächste Station wäre Warschau. Kuratorin Monika Branicka hat noch einen Wunsch.
Wir würden gerne das auch in Berlin zeigen. Wir sind jetzt dabei, einen Gastgeber dazu zu suchen, also jemand, der uns einfach damit unterstützt. Also ich würde mich sehr freuen, wenn das klappt.
Die Grenze und die Verantwortung. Eine Installation von Joanna Rajkowska in Poznan. In den Kulturmeldungen mit Antje Allroggen geht es zunächst um Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Die fordert eine sensiblere Vermittlung der deutschen Geschichte.
Ja, wir haben es ja schon gehört, voneinander lernen, aufeinander zugehen, gegenseitiges Lernen. Nach dem Skandal um antisemitische Bildmotive auf der Documenta bringt Kulturstaatsministerin Claudia Roth nun in die Kontroverse ein. Die ausländischen Kuratorinnen und Kuratoren hätten vor Beginn der Schau anders begleitet werden müssen. Der Augsburger Allgemein sagte, sie glaube nicht, dass, Zitat, die eine Ahnung hatten, was unsere tatsächlich wichtigen historischen Verantwortungen und Sensibilitäten sind. Demnach hätte das internationale KuratorInnen-Team also in Sachen deutsche Kulturgeschichte erst einmal geschult werden müssen. Wie eng Kunst und Politik miteinander verbunden sind, das analysierte der US-amerikanische Musikwissenschaftler Richard Taraskin immer wieder. Einen Namen machte sich der 1945 in New York City geborene Kritiker vor allem mit Veröffentlichungen zu russischer Musik. Hier räumte er vor allem mit bis heute geltenden Mythen auf. So deckte er zum Beispiel auf, dass Igor Strawinskys Beschäftigung mit russischer Folklore länger andauerte als lange angenommen. Und er bezeichnete die Lady Macbeth von Mesensk von Schostakowitsch als inhumanes Werk der Kunst. Deshalb, weil das Libretto als Verteidigung der gesetzlosen Auslöschung der Kulaken, also der Großbauern, gelesen werden könnte. Zumindest habe Opportunismus bei Schostakowitsch immer dazugehört. Er dechiffrierte mit seiner Kenntnis außerdem, dass Claude Debussy am Anfang seiner Nocturnen für Orchester den Liederzyklus Ohne Sonne von Mussorgsky plagiiert hatte. Sowieso wurde der Musikkritiker nicht müde, vor der Verwechslung von Fakt und Fiktion zu warnen. Wie heute bekannt wurde, starb Taraskin gestern in Kalifornien im Alter von 77 Jahren. Für die einen ein Traum, für die anderen eher eine etwas glibbrige Angelegenheit. Wenn vom Bortsch die Rede ist, stößt man sicher auf verschiedene Lager. Entweder man liebt ihn oder eben nicht. Jedenfalls ist er nun kalt als Suppe serviert von der UNESCO zum immateriellen Kulturerbe geadelt worden. Nun könnte man meinen, dass hinter dieser kulinarischen Prämierung so etwas wie eine versteckte Auszeichnung der ukrainischen Küche stecken könnte. Doch die Herkunft des Gerichts gilt zumindest als umstritten. Es könnte die Ukraine sein, es könnte aber auch Russland sein. Russland will nun jedenfalls seine Kochbücher auf das Erscheinen des Fisches hin inspizieren. Die Registrierung impliziere jedenfalls keine Exklusivität oder Eigentumsrechte an dem betreffenden Erbe. Darauf wies die UN im Zuge der Auszeichnung schon vorweislich hin.
Antje Allroggen mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Die Gasversorgung, der Ukraine-Krieg und die Diskussion über die Corona-Maßnahmen, das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.